3-1 gegen Düsseldorf. Ist der Knoten jetzt geplatzt?
Endlich stimmt die Körpersprache. Ist die Malocha-Mentalität zurück?
Terodde knallt weiter. Noch 8 Tore bis zum ewigen Rekord.
Wieder ekliges Bier. Nächstes NRW-Duell in 2 Wochen.
Das alles hier und jetzt bei Schalke, die Nordkurve und ich.
Hier ist Gelsenkirchen, hier spielt Schalke 04.
Ihr könnt schon auf die Matte sein!
Es gibt gewisse Dinge im Fußball, die sind nicht beeinflussbar.
Körnerseits von Raul, Raul, Raul!
Einfach nur noch irre!
Schalke,
die Nordkurve
und ich. Und damit herzlich willkommen zur inzwischen 25. Ausgabe des Podcasts Schalke, die Nordkurve und ich. Heute nach unserem Heimspiel und gleichzeitig auch ersten Heimsieg in Liga 2 seit 30 Jahren zu Hause am Samstagabend, Topspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Schalke gewinnt 3-1 und nicht nur das, sondern wir haben uns das Ganze auch noch live im Stadion
angeguckt. Wir waren dabei.
Tatsächlich das erste Mal für mich seit damals dem Viertelfinalspiel im Pokal gegen Bayern, das letzte Spiel vor der Corona-Unterbrechung, das erste Mal wieder im Stadion. Wir hatten Karten und ja.
Es war einfach unbeschreiblich, muss ich sagen.
Gänsehaut pur, kann man nicht anders sagen.
Ja, also 20:30 Flutlichtspiel auch noch dazu. Also dann ging es da 17 Uhr ging es dann los, ab in eine Bahn, ab nach Buhr, ein paar Bierchen rein und dann einfach schön. Einfach wieder schön, da an der Felddienstarena auszusteigen, dann dem Stadion näher zu kommen und alle schon am Singen, alle full, geil. Einfach geil.
Ich muss sagen, da war ja so ganz, ganz viel Angst vor, dass sich so diese ganze Fankultur über Corona ändert. Und aber als ich an der Felddienstarena aus der Bahn gestiegen bin, habe ich gesagt, ach, wie schön, dass sich manche Dinge wirklich nie ändern. Sonst stehen immer noch die gleichen Körbe für die Pfandflaschen da, die gleichen Leute singen und schreien noch. Und am Zaun direkt an der Felddienstarena stehen immer noch alle und pissen da irgendwo hin. Also da muss ich sagen, manche Sachen ändern sich wirklich nicht. Es sind genau die gleichen Bilder wie vor anderthalb Jahren.
Es war, also man hat zwar gesehen wirklich, dass halt weniger los war, weil gut, es waren jetzt auch zum ersten Mal 25.000 sogar zugelassen, aber man hat halt gesehen, es war weniger los. Aber da wir auch schon hier auch meinem Dad erzählt, so alle, die gefragt haben, wie es war, so, wir waren zwar weniger, aber alle waren so doppelt motivierter und alle waren, also, das ist mir auch aufgefallen, es waren viel mehr besoffene Leute auch da. Ne?
Naja.
Die waren schon alle voll wie Düse. Samstag, ganzen Tag nichts zu tun. Die haben 8 Stunden schon vorgeglüht und dann ab Richtung Donnerhalle, ne? Und dann. Ja, war schon gut.
Das war schon richtig überragend. Und man muss sagen, auch die ganzen Corona-Klamotten und so war sehr unkompliziert. Ich hätte gedacht, dass es kompliziert ist, aber.
Ja, stimmt.
War tatsächlich
geht
ziemlich.
Da eigentlich,
sehr,
geht
sehr
da
fix.
Ganz easy.
Also, ja. Man hat nicht großartig längere Wartezeiten. Das kann man wirklich nicht sagen.
Absolut. Ja.
Und ich habe. Ich habe halt auch wirklich so gemerkt, wie dieses ganze Stadionerlebnis einfach großteilig wirklich trotzdem ist wie früher, ne? Also auch auf den Plätzen, auch ohne Maske, muss ich sagen. Es war sehr angenehm, dass du halt wirklich in dem Moment, wo du im Stadion standest, wirklich wenig gemerkt hast, außer dass vielleicht die Hütte nicht ganz ausverkauft war. Da muss man auch sagen, da nehmen wir auch gerne dann mal die Oberrang-Tickets in Kauf. Auf jeden Fall.
Wir haben den Scouting-Feed
gemacht.
Genau,
wir hatten gemacht. Den Scouting-Feed, wir hatten den Taktik-Blick.
Da haben wir, ja, und wenn man schon über Taktik spricht, ich würde sagen, gehen wir direkt zum Spiel, wie immer zur Aufstellung. Da ist mir fast das Bier aus der Hand gefallen, als ich gesehen habe, wer da spielt. Wir haben uns ja gegen Regensburg haben wir uns ja krass über Itakura aufgeregt, der da, ja gut, er war auch nur einen Tag schon da, ne, wurde dann eingewechselt, der da komplett orientierungslos da in Regensburg über den Platz gelaufen ist, aber Hat wohl in einer Woche Training dem Gramotzes gezeigt, dass er doch wohl was drauf hat und direkt in der Zentrale dann gesetzt gewesen. Neben ihm Chao und Kaminski, klar, im Tor Ralf Herrmann. Wenig überraschend. Links Auejan, auch keine Überraschung. Defensives Mittelfeld, Paulsson so wie immer. Ja, und auf rechts wurde wieder ausprobiert. Da probieren wir ja gefühlt seit Anfang der Saison aus. Mal der Ramftel, mal der Aydin. Jetzt haben wir ja noch einen Rechtsaußen bekommen, den Herrn Chulninov von Stuttgart. Ja, der hat dann mal die Seite ausprobiert. Ja, und vorne die vier mit Salazar, Drexler im offensiven Mittelfeld. Und ja, also für mich immer noch jedes Mal die besten Spieler auf dem Platz, Terodde und Bülter. Da vorne scheint es zu laufen, gut auf den Außen, mal gucken, da reden wir jetzt gleich drüber, ja.
Ja, aber wie gesagt, ich muss sagen, ich war mit der Aufstellung zumindest defensiv schon wieder so mäßig glücklich, hab da noch nicht so ganz dran geglaubt, aber man muss sagen, vieles sollte dann doch ziemlich gut funktionieren. Das fing halt auch eigentlich direkt zu Beginn, muss man sagen, haben wir echt Alarm gemacht. Also wir hatten direkt in den ersten 10 Minuten, also was wir da schon wieder für Chancen haben. Also ich glaube, da kann sich Düsseldorf ganz stark beim guten Herrn Kastenmeier bedanken, dass er da zu dem Zeitpunkt dann noch 0-0 stand. Also dass die ersten 10 Minuten überstanden haben. Da hat er wirklich zweimal in einer Art und Weise gerettet, wo ich gedacht habe, meine Güte, dann in der zweiten Liga, was hält der denn alles?
Ja, das war Weltklasse-Niveau, kann man nicht anders sagen. Das ist ein guter Mann, den die da haben, die Düsseldorfer. Das war schon krass. Ja, aber genau in den 10 Minuten, Schalke hatte eigentlich mehr vom Spiel, muss man also sagen. Aber womit wir mal wieder nicht zurechtkamen, das Gegenpressing von den Düsseldorfer. Das scheint irgendwie so eine Schwäche zu sein, die wir jetzt mittlerweile auch seit Anfang der Saison gegen Hamburg habe ich es, finde ich, noch nicht so gesehen, aber es hat sich gegen Regensburg auf jeden Fall nochmal krass verstärkt, dass unser Spielaufbau grottenschlecht ist und wir viele schlechte Entscheidungen getroffen haben. Und deswegen ist dann auch in der 12. Minute hat es dann direkt gerappelt. Ich weiß nicht, warum Chao an der 16er Kante denkt, den Ball in die Mitte spielen zu müssen. Also ich habe in der Kreisliga immer gelernt, einfach nach außen, nicht durch die Mitte, vor allem nicht in der Abwehr. Ja, und dann wird der Ball natürlich abgefangen bei so einem Scheißpass und der landet dann irgendwann bei Appelkamp, der dann auf einmal frei vor Fährmann steht, muss ihn nur noch, gut, hat er auch gut gemacht, sehenswert überlupft. Ja, und Itakura, der stand da auch ein bisschen scheiße, hat das Abseits aufgehoben, aber dem will ich da absolut nicht die Schuld geben bei so einer Spieleröffnung. Da kannst du ja nicht erwarten. Und 1-0 für Düsseldorf, aus dem Nichts eigentlich.
Absolut, also ich muss sagen, ich habe das Tor nicht live im Stadion gesehen, ich war Bier holen. Fand ich aber auch in dem Moment, ja, beim Düsseldorf-Tor zumindest noch nicht so schlimm. Das Problem war, dass ich leider beim 3 Minuten später immer noch stand, beziehungsweise gerade fertig war. Ja, und nur 3 Minuten später, 15. Minute, Fehler in der Düsseldorfer Hintermannschaft. Und dann Bülter, Terodde wieder Traumkombination. Bülter auf Terodde, der wieder zurück zu Bülter, der taucht alleine vor Kastenmeier auf, der schon wieder dran ist. Habe ich echt gedacht, der kommt dran, aber der Ball trudelt trotzdem über die Linie. Ja. Und ja, da ist dann das erste Mal die 25.000 im Stadion da richtig explodiert.
Es war
Dach war auch noch zu, da ist immer noch mal 20 Dezibel mehr.
Genau, da hat ordentlich geschallert. Ja, keine Ahnung. Also ich hatte meinen Spaß, muss ich sagen. Ja. Du warst ja Bier holen.
Ja, ich hab auf den Fernseher geguckt da unten. Das war auch wieder mit so ein paar anderen, die sich genauso wie ich geärgert haben. Aber naja.
Naja, was man nicht alles tut. Ne? Du hast ja dann noch 2 Tore gesehen hinterher. Aber naja, dann stand es 1-1. Alles war wieder, also Gott sei Dank haben wir so schnell zurückgeschlagen, weil wir sind jetzt nicht bekannt dafür, Rückstände aufzuholen, muss man ja auch mal ehrlich anerkennen. Ne? Das können wir nicht so gut. Aber ja, dann haben wir eigentlich echt das Spiel gemacht. Das hat sich ein bisschen beruhigt dann, weil es war echt die ersten 20 Minuten, das war Chaos-Fußball auf dem Platz. Das ging irgendwie hin und her, so keiner hat irgendwie richtig was geschissen bekommen. Und dann hatte Schalke hat halt diese 2-3 Hochkaräter noch, aber von Düsseldorf kann er auch relativ wenig. Und dann hat sich das Spiel so ein bisschen beruhigt. Würde ich sagen, von der 20. bis zur 30. So, und dann kam Schalke wieder ein bisschen, hat wieder das Heft in der Hand genommen. auch mal echt gut gespielt. Also auch, vor allem über links geht ja generell schon seit Spieltag 1 eigentlich unsere ganze Offensive. Also dafür für geile Steckpässe so in den Lauf, das ist so richtig mit Idee. Da war ich richtig, dass wir in die Tiefe spielen können, das wusste ich ja gar nicht.
Also die Pässe, die Tiefe, ich glaube, das ist halt wirklich so ein bisschen die Philosophie von Kramatzis. Und ja, es funktioniert scheinbar auch noch. Also zumindest offensiv finde ich ja, dass wir da nie die großen Probleme hatten. Also die Probleme in den letzten Spielen, muss man ja sagen, die sind ja immer in der Defensive passiert, ne? Oder im Mittelfeld. Also ich mache den vier da vorne meistens ja relativ wenig Vorwürfe, vor allen Dingen den beiden Bülter und Terodde nicht. Und die haben halt einfach, immer wenn die am Ball waren, wird es halt gefährlich. Das ist halt einfach ein Riesending.
Absolut. Ne? Absolut. Und auch, also, wobei man dann auch sagen muss, in diesen Minuten dann so bis zur Halbzeit hat sich auch unsere Defensive ein bisschen mehr dann stabilisiert, auch hinterher. Also, da hat, also ich kann mich noch an eine Aktion erinnern von Itakura, nämlich der da den auf außen zur Radikalgrätsche da ansetzt. Und ich weiß nicht, wen er da weggehauen hat, aber halt Ball gespielt, aber dann hat der Gegner ordentlich mitgenommen noch. Aber da, also, da sind ja alle aufgestanden, haben applaudiert und so, jawohl.
Also es hat mich so ein bisschen damals an Jones gegen Großkreuz erinnert.
Ja, wirklich. Einfach mal ein Zeichen, das ist einfach ein Zeichen, wir sind da und es war, wie gesagt, also hat Gramotz es ja hinterher auf der PK noch gesagt, körpersprachentechnisch läuft es wieder. Es läuft wieder.
Und das ist ja das Wichtigste.
Ja, absolut. Also für den Schalker-Fan auf jeden Fall. Das predigen wir ja auf und ab jedes Mal. Wenn wir sehen, dass die Mannschaft sich zerreißt, ist es egal, ob du 5-0 untergehst oder 5-0 gewinnst.
Deshalb ist Schalke der einfachste Verein Deutschlands. Also,
richtig.
Deshalb muss man sagen, haben die Spieler ja auch das Feedback bekommen, nach vor allen Dingen, wenn du halt 10 Applaus für gewonnene Zweikämpfe bekommst in so einer Situation. Beim 1-1 ist halt alles richtig. Und 39., 41. nochmal 2, also absolute Mega-Dinger dabei. 39. Bülter trifft einen Pfosten. Terodde scheitert an Kastenmeier, aber wirklich
beides mal so gut gespielt, ne? Ja. Also vor allem dieses Pfosten-Ding, ich weiß nicht, die es gesehen haben, das Tor von Müller gegen Hertha, wo Lewandowski den Ball durchlässt, also so sah das halt auch aus, wie Terodde den Ball für Bülter durchlässt, das war die können halt Fußball spielen und das ist guter Fußball, den wir da spielen können. Und wenn wir den jetzt so immer auf den Rasen bringen, vielleicht geht dann wieder mehr nach oben hin zumindest.
Ja, auf jeden Fall. Und dann sind wir mit 1-1 in die Pause gegangen, aber trotzdem Stimmung gut. Gut, mit einem guten Gefühl in die Pause gegangen, hätte man vielleicht kurz vor der Pause noch 2-1 machen können, aber naja, war jetzt auch kein Beinbruch. Und dann kam halt Halbzeit 2 und die ging direkt mal mit einem Paukenschlag direkt los. Also es waren gerade mal 57 Sekunden gespielt. Schalke wieder direkt im Vorwärtsgang, aber ja, man muss auch sagen, in Düsseldorf war da noch so ein bisschen beim sprichwörtlichen Pausentee, glaube ich.
Da ist alles schief gegangen.
Ja, wirklich. Also. Ja, wirklich. Uwean flankt, irgendein Düsseldorfer hat zwar den Ball noch, den Fuß noch dran, aber halt nicht mehr entscheidend. Drexler ist durch, Terodde schließt ab. Trifft noch ein Düsseldorfer von da, trudelt der Ball an den Innenpfosten und ins Tor, so ein bisschen Slapstick-Tor, aber man muss halt sagen, Terodde macht halt die Dinger, also das sind halt die Dinger, richtig, die wir früher nicht gemacht haben. Richtig. Bei uns dann halt verboten wurden vorbei oder an Pfosten oder was weiß ich, einer wieder über den Ball geflogen ist, Terodde macht die dann halt. Und dann halt in diesen wichtigen Momenten ist der halt absolut da. In der ersten Halbzeit bis auf die Vorlage ein bisschen untergetaucht im Vergleich zu Bülter, fand ich. Aber in der zweiten Halbzeit dann halt direkt wieder da gewesen.
Ja, das ist ja eigentlich so das Gute. Also in der zweiten Halbzeit muss man ja auch sagen, dass Bülter dann an die Leistung in der ersten Halbzeit anknüpfen konnte. Aber das ist ja gut, dass du hast da vorne immer einen, der noch funktioniert. Richtig. Und das, also ich bin absoluter Fan von dieser Doppelspitze und ich bin nochmal gespannt, wie man da einen Matthew Hoppy vielleicht noch integriert bekommt als Backup. Weil die sind beide auch, also vor allem Terodde, der ist jetzt auch keine 25 mehr, ne? Der braucht vielleicht noch die Pausen dann, aber hat er ja direkt gezeigt, absolut wichtiger Mann hier für uns, für unser Offensivspiel. Ohne den Also über den ging ja alles.
Ja, muss man wirklich sagen. Das, also wahnsinnig, wahnsinnig große Bereicherung für da vorne drin. Aber was danach halt leider wieder so ein bisschen passiert ist, wir haben uns wieder so ein bisschen angefangen, auf unserer Führung auszuruhen. Ja. Das war leider wirklich ein bisschen mehr Rückfall in Spiele wie gegen Aue oder gegen Hamburg. Düsseldorf, wir haben halt Düsseldorf dann wieder ein bisschen stark gemacht, ne? Und dann halt auch, muss man sagen, auch durch eigene Fehler, 59. Minute, wo der Ball durch den Strafraum flittert. Und ja, am Ende wird das irgendwie geklärt. Und dann 61. Kriegst du fast eine Herzriste auf der Tribüne. Innenverteidiger schießt den defensiven Mittelfeldspieler an. Paulsson kriegt den Ball ins Gesicht. Der Ball fliegt Richtung eigenes Tor wieder. Ja, also das war wirklich...
Weiß ich auch nicht. Aber da waren die Fans, das muss man ja auch sagen, da waren wir Fans. Also das Stadion war dann da und hat dann nochmal probiert, alles zu geben und die irgendwie wieder in die Spur zu führen, weil also es hat sich halt echt angebahnt, dass es genau wieder so ein Spiel wird wie die letzten drei Spiele, dass du nach dieser Führung wieder denkst, vor allem auch wieder eine frühe Führung in der Halbzeit, dann halt denkst, ja, das Spiel ist jetzt gewonnen. Und ja, so ging es dann auch eigentlich weiter, ne? Also wir hatten auch noch ein paar Chancen, aber nachdem dann Düsseldorf natürlich dann irgendwann ab der 70. nochmal schön offensiv gewechselt hat. Also wie oft wir da im Strafraum der Ball da rumgekullert ist und wir den irgendwie zur Ecke gequält haben, den Ball teilweise. Also richtig Harakiri-Fußball. Und wir haben dann auch dann als Reaktion auf die Offensivwechsel, haben wir dann auf einmal absolut defensiv gewechselt. Aydin kam für Chulni noch, Flick kam für Drexler. Gut, Hoppi dann positionsgetreu dann noch für Bülter, der war wahrscheinlich einfach durch. Aber also,
ja,
tut mir leid, Florian Flick, ne?
Aydin fand ich dann auch halbwegs okay und fand ich auch sinnvoll. Aber Flick, vor allem, weil er in den letzten Wochen so unsicher war, in der 74. Minute, wo wirklich Düsseldorf am Drücker war und ja, kurz darauf eine riesen Doppelchance hatte, wirklich eingewechselt ins Chaos. Ich habe diesen Wechsel, muss ich sagen, habe ich nicht verstanden. Ja. Ja. 75. Hennings und dann ja 76. Also da muss man sagen, hat der Ralle uns echt den Arsch gerettet. Also
das war kurz vor
eine Riesenparade, Fußabwehr im kurzen Winkel. Muss man aber sagen, das war so ein bisschen Weckruf für uns. Wir haben dann auch, weil das Spiel noch ein bisschen zweikampfbetonter war, es gab Wechsel, viele gelbe Karten in der Zeit, beziehungsweise drei Stück innerhalb von 6 Minuten. Dann war es halt so, dass der Spielfluss so ein bisschen kaputt gegangen ist von Düsseldorf und dann vielleicht auch die Kraft irgendwann geschwunden ist.
Auf jeden Fall wichtig, dass es diese 5 Minuten da gab mit den vielen Wechseln und vielen gelben Karten. Also ohne die, also hätte man dem Düsseldorf und da das Momentum gelassen, wäre es halt echt nochmal richtig eng geworden.
Ja. Ja, und dann 89. Minute, genau. Da gab es dann nochmal ein bisschen Aufregung nach, nach zwei Fouls in kurzer Zeit von Konatski, der halt erst Flick eigentlich foult, Schiedsrichter Robert Hartmann lässt weiterlaufen, foult Salazar wirklich 2 Sekunden später nochmal wirklich ein bisschen böser. Daraufhin gibt es dann auch mal so eine kleine Rudelbildung, da merkt man es
vielleicht. Ja, aber dann gab es für uns Fans, gab es dann schon mal zu pöbeln wieder, das genau, hatte auch mal war gut Klasse. Wieder. Ne? War
und
wieder
so. was es vor allen Dingen noch gab, war ein Freistoß. Ja. Und ja, Kaminski genau. Tritt den direkt, kommt zu Terodde, der den Ball wieder überragend festmacht. Wenn er den Ball an der Brust bekommt, dann liegt er halt kurz darauf bei dem am Fuß. Ja. Lässt den Ball einmal runtertropfen, nimmt ihn mit rechts, Dropkick und langes Eck, 3-1, 90. Minute, Ding durch. Also, das und war
da
dann,
sind halt auch echt emotional, ist da im Stadion alle steil gegangen.
Da sind also, dann alle Dämme gebrochen, auch auf der Schalker Bank, also Rufen Schröder und Mike Büskens, die beim Schweinehaufen auf der Eckfahne die Tirolle kaputt getreten hat beim Torjubel. Halt noch mitgemacht haben. Mike Büskens lag ganz oben, 20 Leute übereinander, alle Auswechselspieler. Da muss man sagen, hast du das Gefühl gehabt, wir sind schon aufgestiegen.
Ja, das auf jeden Fall. Aber ich fand es trotzdem, es war absolut ein schönes Bild, sich anzusehen. weil man halt gesehen hat, ist eine Mannschaft, die echt jetzt Feuer hat. Und mit der Atmosphäre im Hintergrund, das wurde ja auch in den Interviews, hat ja auch nochmal der Terodde hinterher gesagt. Er ist halt einfach zufrieden, dass die Fans, dass man den Fans den ersten Heimsieg geschenkt hat, dass man alle Schalker jetzt noch ein schönes Wochenende haben, gut nach Hause gehen können. Dann auch irgendwie die ein, zwei Multivitaminsafte zu viel trinken sollen, hat er ja noch gesagt. Nee, absolut, absolut geil, dass man merkt halt irgendwie, dass da schon jetzt mal wirklich im Gegensatz zur letzten Saison eine Mannschaft auf dem Platz steht, die sich echt für Schalke zerreißt und die sich mit Schalke identifiziert. Und das ist die Hauptsache für jeden Fan, also für mich zumindest.
Ja, das muss ich sagen, sehe ich absolut genauso. War wirklich, wirklich am Ende eine sehr, sehr runde Sache. Lange noch
runder Abend.
Runder Abend, genau. Lange mit der Mannschaft im Stadion noch gefeiert. Die Ehrenrunde gab es auch, die obligatorische. Ja, muss man sagen, war wirklich, wirklich mal nach langer Zeit ein schönes, wirklich schönes Spiel. Muss man sagen, ja. Meiner Meinung nach ja. Auch auf jeden Fall die beste Saisonleistung.
Ja, 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 doch. Doch, kommt gut hin. Bis auf diese 20 Minuten da nach dem 2-1
würde ich auch. Ja, da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen. Aber auch Düsseldorf hat natürlich auch viele individuelle Fehler gemacht. Das muss man halt auch sagen. Und wir dürfen uns jetzt nicht von diesem einen sehr guten Spiel blenden lassen, sondern müssen halt wirklich mal gucken, dass wir auch in den weiteren Spielen jetzt nach der Länderspielpause weiter genau so auftreten. Dann ist glaube ich, alles gut und nicht so ein Blödsinn da wie gegen Regensburg ja, passiert. Das kann halt wirklich gar nicht sein.
Ja. Absolut. Also der Sieg an sich war so immens wichtig, glaube ich, auch für generell für die Schalker Seele. Wie gesagt, erster Heimsieg jetzt diese Saison. Und auch, also ich will nicht wissen, worüber wir jetzt heute geredet hätten, hätten wir dieses Spiel verloren. Weil medientechnisch stand Gramozis schon vor dem Spiel in der Kritik. Was wäre gewesen? Hätten wir verloren, wären wir mit 4 Punkten auf Platz 12 gewesen. Und eher hätten uns eher Richtung unten orientieren können als Richtung oberer Tabellenhälfte. Und ich meine, jetzt mit 7 Punkten bis im Mittelfeld ist in Ordnung noch. Und da kann man jetzt drauf aufbauen. Aber hätten wir dieses Spiel verloren, boah. Also ich glaube, dass dieses Spiel noch, wenn man auf die Saison hinterher zurückblickt, egal wie sie laufen wird, glaube ich, dass dieses Spiel ein Wendepunkt sein könnte.
Ja, stimmt. Also das kann ich mir auch echt gut vorstellen. Und hoffe auch, dass es so ist und dass man das jetzt vielleicht durch die Länderspielpause diese positive Stimmung mit durchbekommt. Wäre auf jeden Fall schön, dass sie jetzt vielleicht die Spieler auch mal 1-2 Tage Urlaub nochmal bekommen, wo sie dann halt wirklich nochmal was Gutes für die Moral tun. Und ja, ich habe auf jeden Fall Hoffnung und denke, dass es besser werden könnte auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, damit kommen wir zu unseren Kategorien Held und Depp des Tages. Fangen wir erstmal an mit dem Held. Ich weiß, wir haben da während des Spiels auch schon drüber gequatscht und haben dann uns eigentlich so ein bisschen auf Bülter in der ersten Halbzeit verständigen können, weil der ja. Echt wirklich an allem beteiligt war. Aber aufgrund von zwei Toren und einer Torvorlage führt halt am guten Simon Terodde und seiner inzwischen dritten Nominierung wirklich gar nichts vorbei. Völlig verdient, Simon Terodde, dritte Mal Man of the Match aus unserer Sicht.
Absolut, 100%. Also so eine Leistung muss einfach von uns belohnt werden. Also der hält uns da echt am Leben da vorne teilweise. Und das ist halt, also es ist so geil, der macht aus wenig so viel. Ne? Also es wird immer gefährlich, wenn der aufs Tor ballert. Einfach, ja, schön sich dann anzusehen wieder. Und ja, hat er jetzt auch, ich weiß nicht, das wievielte Saisontor es war?
Das sechste.
Schon?
Doros 5 Saison und 6. Tor,
genau, ist jetzt auch auf Platz 1 der Torschützenliste. Also, bei Kicktipp könnte es bei mir laufen. Ich habe nämlich den, also Schalke getippt, dass die den Spieler mit den meisten Toren stellen. Ja, und jetzt der Rekord von Dieter Schatzschneider, der in Liga 2 schon 154 Buden geschossen hat, der wackelt jetzt aber gewaltig. 8 Tore noch und ich meine, wir haben jetzt den 5. Spieltag rum. Da ist noch ein bisschen was zu gehen.
Ja, auf jeden Fall 29 Spieltage noch Zeit und ich bin mir sicher, dass dieser Rekord fallen wird. Ich frage mich halt nur, wann, könnte mir halt vorstellen, dass das schon in der Hinrunde soweit ist und dann ist halt Terodde der erfolgreichste Zweitligaspieler aller Zeiten, ne? muss man halt so sagen. Natürlich nicht nur seine Tore für Schalke gemacht, sondern auch für Köln und vor allen Dingen für Bochum, ne?
Ja.
und für den MSV, auch nicht zu vergessen. Ja, aber würden wir ihm auf jeden Fall gönnen. Er wird da natürlich auch nachgefragt und möchte den Rekord natürlich auch für sich haben. So, kommen wir aber zum
Wetten. Hat auch Kicker-Notentechnisch hat er auch eine 1,0 bekommen, sehe ich hier gerade.
Ja, vollkommen verdient auch.
Absolut zu Recht.
Ja, gut. Der Depp, ich finde es auch recht einfach, oder?
Ja, ich bin mal gespannt, was du sagst. Also ich habe auch...
Ich bin einfach der Meinung, wenn man halt so leichtsinnig Bälle hinten rausspielt, die da nicht ankommen, ne, dann wird es halt ein bisschen schwierig. Und deshalb kriegt Malik Tschau von mir seine erste Nominierung, weil der auch eben nicht nur aufgrund dieser Situation, sondern auch ansonsten meiner Meinung nach häufig ein Unsicherheitsfaktor war und die Sachen von Kaminski und Itakura immer ausbügeln lassen musste.
Ja, sehe ich ähnlich. Also für ihn persönlich war es, glaube ich, das schlechteste Saisonspiel. An sich fand ich den die Saison über gar nicht mal kacke. Kaminski und Tschau waren ja eigentlich die da hinten noch dann ja gesetzt und gut waren. Und dann wurde der mal da ein bisschen rumprobiert mit Palz und Oma da drin oder Flick da drin. Also das ist ja wenig gut gegangen, würde ich sagen. Und ja, seinem Verziehen hat er aber einfach verdient, den Depp, weil er halt einfach hauptschuldig ist, meiner Meinung nach, am 1-0. Aber am 0-1 eher gesagt. Aber da bin ich auch überzeugt, dass der noch, das war jetzt ein Spiel, nächstes Mal läuft es wieder besser.
Vermute ich auch. Und ja, muss man sagen, ist jetzt auch vielleicht nicht so ein Depp, wie es jetzt irgendwie bei manch anderem Spiel schon mal war, am Ende gewonnen und als Mannschaft gewonnen, deshalb alles gut, leider aber dafür die erste Nominierung. Als nächstes würde ich dann sagen, kommen wir zu unserer noch nicht ganz so alten Kategorie, was sonst noch so auf den Plätzen passiert ist. Ja, und da haben wir wieder einige überraschende Ergebnisse, einige mehr oder weniger erwartbare Ergebnisse, fangen natürlich wie immer am Freitag an. Also im Not-gegen-Elend-Spiel zwischen Sandhausen, die gefühlt jeder seit 5 Jahren als Absteiger tippt, gegen Ingolstadt, die bisher alles verloren haben, gewinnt meiner Meinung nach etwas überraschend Ingolstadt am Ende mit 2-0, stehen allerdings immer noch auf dem Abstiegsplatz, Sandhausen jetzt 14. Der Moment des Spiels war halt, dass sich die Sandhäuser aufgeregt haben, dass der Verteidiger von Sandhausen geblutet hat. Und wenn es ist ja im Reglement so, wenn ein Spieler blutet, darf er nicht auf dem Platz stehen, was einfach hygienische Gründe hat. Und der ist sehr, sehr kopfballstark gewesen und wurde vom Schiedsrichter dann rausgebeten vor einer Ecke. Dann kommt die Ecke und Ingolstadt geht in Führung. Natürlich bitter, aber so sind nun mal die Regeln. Nicht,
aber ja, so ist es dann.
Ja, und bitter gelaufen für Sandhausen. Am Ende gewinnt Ingolstadt. Ich glaube, das sind trotzdem zwei Vereine, die einfach maximal mit dem Abstieg auf jeden Fall zu tun haben werden.
Ja, ich glaube, da hat sich auch kein Schwein angeguckt, wirklich, dieses Spiel. Aber dafür das andere Spiel, meiner Meinung nach, ein bisschen interessanter. Unsere Freunde aus Nürnberg, der Club gegen den KSC. Nürnberg, super Saisonstart eigentlich, hätte keiner gedacht, gewinnt 2-1 gegen Karlsruhe dann, stehen jetzt mit 9 Punkten auf Platz 5, besser als wir, freut mich absolut für die, muss ich sagen.
Habe ich absolut nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen. Ich habe gedacht, Nürnberg auf jeden Fall unteres Tabellendrittel, also von denen habe ich sehr, sehr wenig erwartet,
vor allem gegen Karlsruhe gewonnen. Genau, also die haben noch nicht gegen Lelek-Mannschaften gespielt, also nicht nur gegen Lelek-Mannschaften, sondern auch schon gegen ein paar gute. Und da, also Punktausbeute von 9 Punkten aus 5 Spielen, also als FCN darf sie da nicht beschweren.
Auf jeden Fall nicht. Kommen wir zum Samstag. Kiel scheint sich langsam so ein bisschen frei zu schwimmen da unten. Die haben ja die ersten 3 Spiele direkt mal mit 3-0 verloren, dann sich ein wackeliges Unentschieden zusammengebolzt und jetzt tatsächlich den ersten Saisonsieg eingefahren. Ein überzeugender Sieg gegen Erzgebirge Aue, die aber auch 18. sind, also bei denen geht auch überhaupt gar nichts zusammen. Also da muss ich sagen, hätte ich auch nicht gedacht, dass die da so tief unten drin sind. Ich hätte es eher so im unteren Mittelfeld eingeschätzt.
Ja, muss man sagen, Kiel einfach in allen Bereichen deutlich besser gewesen und die scheinen sich langsam wirklich zu fangen.
Ja, also Aue hatte auch echt Glück, dass sie nicht noch mehr unter die Räder gekommen sind. Ich weiß hier, unser alter Spieler Steven Skripski, der hat ja da vorne, es wurde dann leider verletzt ausgewechselt noch, aber also, was der für Dinge hatte in der ersten Halbzeit, also in den ersten 20, 30 Minuten, läuft frei aufs Tor zu und schießt sich gegen Standbein oder so. So die Kategorie war das an Chancenverwertung. Und auch ein Ex-Schalker Rehse hat das Spiel seines Lebens gemacht wohl. War an allen Toren, meine ich, beteiligt. Vorlagen Gott, wie Sportschau sagen würde in der Zusammenfassung. Ja, aber freut mich auch für Kiel, muss ich sagen, dass die da mal wieder ein bisschen hochkommen.
Ja,
und weil das da unten hatten die echt nicht, das ist ja, sind nicht deren Ansprüche und das entspricht auch nicht der Kaderstärke einfach, auch wenn jetzt so viele im Sommer gegangen sind von
ja,
denen.
Das stimmt, ja. Als nächstes ein noch deutlicherer Sieg, also eine Mannschaft, der ich wirklich also entsetzt bin, wie schlecht die sind, ist Hannover. Die sind jetzt 17. Ja. Die sind in Darmstadt 4-0 unter die Räder gekommen. Also die sind wirklich, haben sich komplett abschießen lassen. Auch Darmstadt hätte auch 5-6-0 gewinnen können. Vollkommen problemlos. Hannover, also die hatten richtig gebraucht gedacht, die haben auch noch einen Elfer verballert. Also das läuft richtig gut bei denen. Ich fand es schon sowieso sehr merkwürdig. Die haben irgendwann Ende Juni diesen Jahres schon gesagt, ja, nächste Saison können wir den Aufstieg nicht anpeilen. Also ich glaube, das haben die Fans
sehr optimistisch.
So eine sehr, sehr pessimistische Saisonprognose. Aber ich glaube, damit haben sie nicht gerechnet, dass die sich am 5. Spieltag nach einem 4-0 in Darmstadt da unten auf den Abstiegsplatz wiederfinden. Naja, das mal gucken. Das
war halt einfach echt kacke, ne? Ja. Wir haben ja ein bisschen Konferenz noch geguckt, bevor wir dann zum Stadion gefahren sind. Also, immer wenn dieses Spiel gezeigt wurde, Hannover hatte nie den Ball. Also, die waren so schlecht. Also, aber nicht so schlecht, wie der Grottenkick, der noch gezeigt war. Also, Heidenheim gegen Hamburg, 0-0. Ne? In jedem Spiel, anderen Spiel, sind mindestens 2 Tore gefallen. Und Heidenheim gegen Hamburg, also, sorry HSV, ne? Aber jetzt verkacken die ja sogar schon die Hinrunde. Also ich glaube, die kommen gar nicht mehr zu dem Punkt, wo sie den Aufstieg verkacken können. Der ist schon viel früher reingeschissen. Also
Das glaube ich wirklich auch. Also bei denen läuft sehr, sehr wenig zusammen. Die verlieren halt jetzt auch schon absolut, absolut den Anschluss oben. Wer den Anschluss absolut gar nicht verliert, ist am Sonntag dann das Topspiel des Spieltags meiner Meinung nach gewesen. St. Pauli gegen Jahn Regensburg. Jahn Regensburg, das haben wir ja auch letzte Woche schmerzlich erfahren müssen, hat bisher jedes Spiel gewonnen gehabt. Ja, bis zum Sonntag, da mussten sie auswärts nach St. Pauli dran. Und ja, man muss sagen, ein Ex-Schalker hat ein wenig Rache geübt dafür, dass Regensburg uns letzte Woche 4-1 abgeschossen hat. Guido Burgstaller schießt beide Buden, Pauli gewinnt 2-0. Halbzeitstand noch 0-0 und ja, am Ende, muss man dann sagen, setzte sich dann St. Pauli in der Schlussviertelstunde erst durch und allerdings auch ein hochverdienter Sieg, muss man sagen. Also Regensburg war wirklich schwächste Saisonleistung, kann passieren. Mal sehen, ob das jetzt weiterhin so ein Abwärtstrend wird oder ob die sich jetzt fangen.
Noch Erster,
ne? Trotzdem sind sie noch Tabellenführer. Noch Erster. Zahlt sich der gute Saison schon raus. Pauli jetzt Dritter, Punkt und Tor gleich mit Dresden. Auch für die läuft das richtig gut. Ich glaube, dass die dieses Jahr wirklich da oben ein ernstes Wörtchen mitreden können.
Ja, hoffe ich auch. Also ich habe sie auch bei Kicktipp als Aufsteiger getippt, muss ich sagen. Und würde mich auch für die freuen. Also ein richtig geiler Verein. Wenn die da oben mitspielen können, weiter, wäre schön. Ja, und dann noch ein anderer Nordclub, die Bremer. Oder Nordderby sogar war es, ja. Bremen gegen Rostock. Fand ich ein bisschen schade, muss ich sagen, weil irgendwie meine Sympathien für Bremen belaufen sich gegen null irgendwie, weil ich die einfach so komplett kacke finde und komplett lost. Haben leider gewonnen, 3-0 gegen Hansa Rostock. War halt ein gutes Spiel von denen, muss man einfach sagen.
Ja, also ich muss sagen, ich mag die Bremer ja eigentlich, aber ich finde es einfach sehr, sehr lustig, wie unglaublich lost Frank Baumann ist. Also, das war einfach so das Ding. Jetzt haben sie aber, der hat er ja Dux geholt und der hat ja direkt mal eingeschlagen. Also
er hat den so ein bisschen in den Arsch gerettet. Ne? Ich glaube, also mehr hätten die das auch noch verloren.
Ich glaube, dann wäre.
War ja ähnliche Situation wie auf Schalke. Da wäre ein bisschen Krise dann ausgebrochen. Eigentlich langweilig.
Stimmt. Ja, das stimmt.
Nirgendwo kriselt es, wobei bei Hamburg.
Hamburg wird vielleicht irgendwo noch ein bisschen ernsthafter kriseln. Bei welchen zwei Vereinen es definitiv nicht kriselt, obwohl wir so ein eindeutiges Ergebnis haben, ist sozusagen das zweite Topspiel am Sonntag. Wir hatten zwei richtig starke Spiele, nämlich am Sonntag, und zwar hat Dynamo Dresden gegen Paderborn gespielt. Dritter und Zweiter sind die beiden. Ja, und Dresden hat das Spiel 0-3 verloren. Paderborn hat im wahrsten Sinne des Wortes kurzen Prozess gemacht. 3 Buden in 18 Minuten. Zwischen Spielminute 8 und 26 machen die Paderborner 3 Buden. Damit war es auch beendet. Und was es noch gab bezüglich kurzen Prozess, und zwar hat der gute Herr Becker was hingekriegt, muss man auch erstmal schaffen, wird in der 90. Minute eingewechselt beim Stand von 0-3 und fliegt in der 91. Minute mit glattrot wegen Notbremse vom Platz. Also da muss ich sagen, Respekt, dass man da noch vom Platz fliegt und dafür jetzt noch gesperrt wird. Also bei 0-3
zurück. Also vor allem bei dem
vollkommen unnötig, ja.
Komplett dämlich einfach. Also
60 Sekunden auf dem Platz, erstmal vom Platz fliegen.
Trotz 0-3 Niederlage, Dresden noch immer als Aufsteiger auf Platz 3 mit 10 Punkten. Paderborn hat sich jetzt hochgeschossen auf Platz 2. Ja, also eine obere Tabellenhälfte, von der irgendwie keiner gerechnet hat. Auch jetzt nach Spieltag 5 hat sich da nicht viel geändert. Die Kleinvereine, die Underdogs,
trumpfen auf.
Das sind sie ja, trumpfen auf, ja. Und alle etablierten Jungs, Bremen, Schalke, Hamburg, Düsseldorf, ja, Kiel muss man ja auch nennen dazu, hängen alle irgendwie in den Seilen.
Das ist,
aber mal gucken, jetzt ist Länderspielpause.
Mal sehen, wer die Länderspielpause so am besten nutzt. Weiter geht's mit unserem Verein, und zwar mit dem, was so auf dem Transfermarkt passiert. Ein, ja, vorletztes Mal, Transferfenster endet morgen und wir haben wieder ein bisschen verramscht. Wir sind wieder ein paar Leute losgeworden. Also erstmal, vielleicht erstes Update, wir haben keine Neuzugänge, aber wir haben uns von 4 Spielern getrennt. Unter anderem den, wo wir gesagt haben, ob wir den loswerden, Amin Harit ist gewechselt.
Ja, der wird jetzt nächste Saison, offiziell ist es noch nicht bestätigt aktuell, aber er ist schon in Marseille und macht da gerade, glaube ich, einen Medizincheck, unterschreibt er seinen Vertrag, läuft dann in Frankreich in der Ligue 1 wieder auf, hat sich auch auf Insta noch, je nachdem, ob ihr ihm folgt, hat sich auf Insta mit sehr emotionalen Worten verabschiedet, sehr sympathisch auf jeden Fall, hat eigentlich, ja, man hat, der ihm hing ja immer so der Name nach so Kategorie Schönwetterfußballer, ne? Aber trotzdem ein verdienter Spieler, finde ich im Endeffekt ein guter Junge, der echt kranke Spiele für uns gemacht hat. Ich erinnere an das 4-4 in Dortmund, wo der trotz zerrissenen Stutzen noch weitergelaufen ist, nachdem Aubameyang den da komplett kaputt getreten hat.
War Castro. Also,
das war Castro. Castro, stimmt. Castro hat dem aber. Hat der Aubameyang den nicht bei der Roten auch noch weggehauen?
Ja, das war aber 10 Minuten davor.
Das war 10 Minuten vorher, ja, aber trotzdem. Ich wünsche ihm alles Gute auf jeden Fall. Aber er kommt ja wahrscheinlich wieder zurück, so wie es berichtet wird, ist es ja nur eine Leihe ohne Kaufoption.
Ja, also, dann beginnt nächste Saison wieder das große Gesuche. Aber
ja, der soll ja mal gut spielen und Marseille so sagen: Ja, hier, 20 Millionen. Fertig.
Schön wär's auf jeden Fall.
Ja.
Oder wir steigen auf und der macht einen zweiten Anlauf auf Schalke. Auch vollkommen okay. Ich bin gespannt.
Ja, in Ordnung. Naja, der nächste, der gegangen ist, auch ein Top-Verdiener, war auch mal Kapitän bei uns. Ich weiß auch nicht, wie der das geschafft hat, überhaupt Kapitän bei uns zu werden. Mehr verletzt als gespielt, Omar Mascarell. Mit dem haben wir einfach den Vertrag aufgelöst, weil es einfach finanziell
sinnvoller war.
Da einfach zu sagen, ja, hier Vertragsauflösung, der hat wahrscheinlich noch eine Abfindung bekommen, darüber weiß ich jetzt nicht, in welcher Höhe, aber wechselt jetzt in die spanische Liga zum FC Elche, hoffentlich wird er da glücklicher, kriegt er ein bisschen mehr Spielzeit.
Und ist vielleicht nicht immer nur verletzt, das wäre halt auch schon mal sehr, sehr, sehr wichtig. Ja, genau. Die nächste Personalie ist ganz, ganz frisch, und zwar Ozan Kabak, letztes Jahr ausgeliehen nach Liverpool, wird jetzt tatsächlich, geht es noch nicht fix, geht jetzt wahrscheinlich nach Norwich City. Muss ich sagen, auch ein grandioser Abstieg gewinnen, also bei EM sich nicht beweisen weiß, kommt bei Liverpool.
Norwich ist aufgestiegen, oder?
Ja, Norwich müsste in Premier League spielen, aber trotzdem,
sagen wir mal so. Ja, sie spielen jetzt Premier League, aber trotzdem, ich meine, sie waren aufgestiegen, aber ist ja auch egal.
Trotzdem, ja, also ich bin, glaube nicht, dass jetzt Norwich ist, mit dem der irgendeinen Blumenpott gewinnt. Nee, ne? Also Norwich steht nach 3 Spieltagen in der Premier League halt auf Platz 19. Ne? Also das ist jetzt, glaube ich, auch nicht der eigene Anspruch. Aber naja, wenn sonst den keiner haben will, ne, und wir sind nicht bereit,
das Geld zu zahlen. Ja, steht ja auch wieder jetzt eine Laie im Raum anscheinend. Oder Schalke erhofft sich ja wohl, die 15 Millionen noch irgendwie für den zu kriegen. Ich sag mal so, die Engländer haben eh das Geld, um das zu bezahlen. Aber ja, wird man dann sehen, ist wie gesagt noch nicht fix. Was aber noch fix war, wurde letzte Woche noch verkündet. Ein bisschen überraschend fand ich. Ich dachte nämlich, dass er noch die Saison halt bei uns spielt. Can Bostogan wechselt auf Leihbasis auch. Der kommt halt wieder, auf jeden Fall. Auch wenn eine Kaufoption drin ist. Ich glaube, er wird safe wiederkommen, außer er schlägt es komplett bei Beşiktaş Istanbul ein. Ja, alles Gute für ihn. Hoffentlich gute Saison. Und dann sehen wir uns nächstes Jahr wieder, hoffentlich.
Ich hoffe auch, auf jeden Fall ein junger Mann, mag ich gerne, habe ich gerne beim Spielen zugesehen, war immer einer der engagierteren. Mal sehen, was so nach der Leihe passiert. Wir sind ja, also was Leihgeschäfte angeht, glaube ich, momentan einsamer Spitzenreiter in der Liga. Also das ist ja wirklich.
Wir machen
wirklich
so ein bisschen einen auf FC Chelsea, ne?
Ja, genau.
Die da irgendwie ihre zwei ganze Mannschaften verleihen. Oder
so. Ja, das ist schon sehr, sehr wild auf jeden Fall. Ja. Aber dann vielleicht noch einmal ganz kurz ein Verletzungsupdate. Und zwar, Danny Latzer war zu Gast bei Sky in der Halbzeitpause wohl beim Spiel. Das habe ich natürlich nur gelesen, weil ich selbst im Stadion war, gucke ich natürlich kein Sky. Und Danny Latzer hat halt gesagt, er macht ganz gute Fortschritte. Er sei schon im Individualtraining, da die Verletzung wäre soweit ganz gut verheilt. Und muss ich sagen, dass klingt erstmal sehr, sehr positiv, vor allem, weil man es von Schalke nicht kennt, dass Verletzungen gut verheilen. Also,
ja, die sollen den jetzt, das soll ganz langsam gehen jetzt. Also, der hat jetzt 2 Wochen Zeit nochmal wegen Länderspiel und dann muss er auch noch nicht spielen gegen Paderborn. Jetzt,
auf keinen Fall, nein.
Lass den erst ab Oktober oder Mitte Oktober wieder eine Option werden. Es ist ja jetzt auch nicht so, muss ich auch ganz ehrlich sagen, schmerzlich fehlt er mir jetzt persönlich nicht, weil da läuft es nämlich. Also, wir haben gut nachgelegt da. So ist nicht, dann soll er sich lieber gut ausruhen, komplett erholen und dann kann er wieder neu angreifen. Ja, und was man noch sagen kann, kleines Update noch, es war ja noch DFB-Pokal-Auslosung. Ja, wir dürfen ran, wir fahren nach München. Nicht zu den verhassten Bayern, sondern 1860, die Löwen warten auf uns.
Boah, muss ich sagen, was schon geiles Spiel, Traditionsduell. und habe ich mega Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Lieber auf jeden Fall als irgendwie so ein Scheißspiel gegen, weiß nicht, Leipzig, Wolfsburg etc., sondern 1860, die ja auch eine gute Fankulisse haben. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Werden wir Ende Oktober dann hoffentlich ja die Aufgabe bestehen. Gegen Drittligisten ist es Pflicht, meiner Meinung nach.
Und ja, auf jeden Fall. Wobei man die echt nicht unterschätzen darf. Ne? Die
nein, auf keinen Saison Fall.
Aufstieg mitgespielt und wie gesagt, auch Traditionsverein, wenn da die Fans noch dabei sind, dann ja, wird eine schwierige Aufgabe, aber wie gesagt, eigentlich Pflicht ist dritte Liga gegen zweite Liga. Da sind die Rollen in der Theorie klar verteilt.
Ja, ich denke auch, dass wir das in irgendeiner Weise durchkriegen werden. Vor allen Dingen 1860 jetzt die Saison ist ja auch nicht so stark. Nur 10. in der Liga. Nach 6 Spieltagen. Ja. Mal gucken, was das so gibt. Aber jetzt wollen wir erstmal in die nahe Zukunft gucken, die allerdings nicht ganz so nah ist, weil ja nächste Woche Länderspielpause ist. Das heißt, wir spielen erst wieder in 2 Wochen das nächste Mal und müssen dann wieder auswärts dran. Und zwar gegen den SC Paderborn. Die sind 2. Das wird schwierig.
Das wird ein schwieriges Spiel, ja. Aber, wie ich finde, auch eigentlich, gut, sie haben jetzt 3-0 gegen Dresden gewonnen. Wobei, das macht einem schon so ein bisschen Angst. Aber mal gucken. Ich finde auch, dass die Länderspielpause jetzt halt zum Scheißzeitpunkt kommt. Hätten wir verloren, hätte ich gesagt, Gott sei Dank Länderspielpause. Aber jetzt denke ich eigentlich, wie ein bisschen kacke so. Wird der Lauf so ein bisschen unterbrochen vielleicht. Aber mal gucken. Wichtiges Spiel auf jeden Fall. Wenn wir das. Ja, wir müssen jetzt von Spiel zu Spiel denken, würde man ja immer sagen, ne?
Ja, das ist halt aber wirklich, wirklich wichtig, dass wir das irgendwie hinkriegen.
Ja. Also gefühlt ist halt jedes Spiel jetzt so wichtig, weil, also wenn man sich, wenn man jetzt schon auf die Tabelle guckt, also sieht in der ersten Liga, sieht es ja wieder komplett anders aus eigentlich. Da gibt es ja die Teams, die alles verlieren gefühlt und die Teams, die alles gewinnen. Aber hier ist es ja so, so jeder holt mal hier und da 3 Punkte. Das finde ich ja, finde ich schon krass. Also es sind jetzt vom Platz 10 allein bis Platz 1 ein Abstand von 4 Punkten nur. Also eine Differenz.
Das ist halt wieder dieses typische zweite Liga-Phänomen, ne?
Ja. Das ist schon krass. Einen kleinen Cut gibt es halt von 11 zu 12, da sind es auch 4 Punkte. Aber gut, dass wir das Spiel jetzt gewonnen haben. Obere Tabellenhälfte, da stehen wir jetzt erstmal. Und ja, dann ist vielleicht schon ein 6. oder 5. Platz drin.
Ja, auf jeden Fall. Genau, Sonntag 13:30 ist Anpfiff. Am Freitag gibt es keine Spiele, weil es zu einer Länderspielpause liegt. Das heißt, nur Samstag und Sonntag sind Spiele. 5 Spiele parallel in der zweiten Liga. Das ist fast wie die Bundesliga-Konferenz dann am Sonntag. Bin mal gespannt, ob ich da eine Spielansetzung habe oder ich hoffe, dass ich es vielleicht schauen kann. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön. Sonntag, 12.09. auswärts in Paderborn. Was sagst du? Wie spielen wir?
An sich würde ich sagen, also laut der Tabellensituation kann ich mir nicht vorstellen, dass wir das gewinnen eigentlich, aber komm. Terodde und Bülter, die regeln das da vorne wieder. Ich sag, wir gewinnen. Wir setzen Ausrufezeichen. Wir gewinnen 4-1.
Okay.
einfach mal so random.
Ja, nein, das ist einfach wieder das Schalke-Phänomen. Wir träumen halt wieder von der Champions League nach einem Sieg. Das ist halt wieder ein ganz, ganz gravierendes Problem. Ja, ich muss sagen, ich bin nicht so optimistisch. Mir hat das defensiv, habe ich da wieder teilweise ein bisschen sehr viel Angst gehabt und Paderborn hat traditionell eine bockstarke Offensive und hat auch mit Abstand das beste Torverhältnis da oben aktuell. Deshalb sage ich, wir spielen 2-2. Wir gehen wieder in Führung und ruhen uns auf einer Führung aus und am Ende springt ein 2-2 in Paderborn raus. Das ist mein Tipp. Ich lasse mich natürlich gern positiv überraschen, dass wir das
aber beide, spielen. Aber wir sind ja beide wohl für torreiche Spiele.
Ja, auf jeden Fall. Also Paderborn, Hamburg und Darmstadt sind bisher die Vereine, wo am meisten Tore fallen, auch wenn Hamburg seinen Platz 1 jetzt mit dem 0-0 gegen Heidenheim verloren hat.
Aber das ist ja eigentlich ganz, also wenn die zweite Liga so weitergeht wie jetzt, also überall mindestens immer 2 Tore, ich beklage mich da gar nicht. Also
ja, ich mich auch nicht. Also, wie gesagt, ist die attraktivste zweite Liga aller Zeiten. Da kann man sich auf jeden Fall drauf freuen. Ich muss sagen, trotzdem würde ich mich über die erste Liga wieder freuen. Also, ich würde mich über einen Aufstieg trotzdem...
Es wäre schön. Ja. Kann man mal machen.
Auf jeden Fall.
Aber gut, da können wir jetzt noch nicht drüber reden.
Ist noch zu früh. Mal sehen, was noch so kommt. Wir hören uns wieder in 2 Wochen nach dem Spiel auswärts gegen Paderborn. Bis dahin. Bleibt sportlich, abonniert uns gerne auf Instagram, Schalke, die Nordkurve und ich. Wenn wir im Stadion sind, posten wir da auch unsere Eindrücke, gerade vom Spiel, wie jetzt die Leute, die uns schon folgen, am Samstagabend gesehen haben. Und wir wünschen euch eine tolle Länderspielpause. Guckt vielleicht Tennis in der Zeit, ist sicherlich interessanter als Spiele gegen Liechtenstein von Deutschland zum Beispiel.
Auf jeden Fall.
Bis dahin. Schöne Woche, macht's gut, genau. Glück auf und ciao, ciao.
Bis in 2 Wochen, ciao, Glück auf.